Unter der Drachenwand, der neue Roman von Arno Geiger, ist ein Buch über die Schönheit des Lebens und die Sinnlosigkeit des Krieges. Ein großer Gesellschaftsroman, ein Liebesroman, ein Antikriegsroman, ein Entwicklungsroman, ein Roman, der auch die Theodizee-Frage stellt. Arno Geiger erzählt die Geschichte des jungen Soldaten Veit Kolbe, der 1944 nach schweren Verwundungen an der Ostfront im österreichischen Mondsee Urlaub vom Krieg genehmigt bekommt. Der Autor Arno Geiger ist bei uns zu Gast. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Sie schicken Ihren Romanhelden zunächst durch die Hölle des Krieges. Sie nähern sich da einer Zeit, die für uns in ihrer Grausamkeit eigentlich unvorstellbar erscheint. Mit allem Respekt, den wir vor diesen Grausamkeiten haben. Wie haben Sie das denn gemacht? Wie haben Sie sich dieser Zeit, die für uns so weit weg scheint, genähert?
Ja, ich wusste schon vor mehr als 10 Jahren, dass ich dieses Buch irgendwann schreiben möchte. Aber ich wusste auch, dass ich einen festen Boden unter den Füßen brauche. Das ist aus vielerlei Gründen zu Recht ein heikles Terrain. Und insofern ist das ein langer Prozess der Annäherung. Wobei ich versucht habe, das eher aus der Zeit heraus zu recherchieren, also nicht mit dem Wissen der Nachgeborenen, weil ich das ja aus dem Moment heraus erzählen wollte. So habe ich viele Briefe, Tagebücher gelesen, um ein Gefühl für die Zeit zu bekommen, unmittelbar den emotionalen Raum betreten kann. Und bei den Figuren ist es dann eben ähnlich. Es ist ein Prozess der Annäherung, wie im Leben, dass man auch seine Figuren so langsam kennenlernt.
Warum wussten Sie, können Sie das erklären, dass Sie vor 10 Jahren schon wussten, dass Sie diesen Roman schreiben werden?
Ich hatte eine kleine Korrespondenz vom Flohmarkt, die Korrespondenz des Kinderlandverschickungslagers Schwarzindien. Und Schwarzindien am Mondsee, das gibt es tatsächlich, diesen Ort.
Das sind ja fantastische Drachenwand, Mondsee, Schwarzindien. Man hat das Gefühl, das sind Fantasienamen. Sind es aber nicht.
Nein, ich war natürlich ganz baff. Schwarzindien, dass es das gibt in Österreich und dass es ausgerechnet unter der Drachenwand liegt. 1944 im 5., dann 6. Kriegsjahr, das hat sofort den emotionalen Raum aufgerissen. Ich hatte so ein Gefühl von, irgendwie, das ist ein Zeichen für mich, diese Drachenwand, das Jahr 44 und wie hier versucht wird, Alltag zu leben, Alltag aufrecht zu erhalten. Man muss sich das vorstellen wie ein Streichholz. Also im Roman spielt das nicht so die ganz große Rolle, aber mit einem brennenden Streichholz kann man auch etwas Größeres in Brand setzen. Das hat einfach meine Fantasie in Gang gesetzt, mein Denken, meine Vorstellungskraft. Das hat mich an der Gurgel gepackt, der Stoff.
Diese Zeit, also der Zweite Weltkrieg und die Nazi-Diktatur zum Romanstoff zu machen, das war ja über lange Zeit, also unmittelbar nach dem Krieg, gar nicht möglich. Heinrich Böll hat es versucht, aber merkte, das will gar keiner lesen, das kommt überhaupt gar nicht an. Verarbeiten durch Verdrängen, das war das Konzept der Vergangenheitsbewältigung. In Ihrem Roman heißt es, man kann nicht ewig einsperren, was nicht zum Einsperren bestimmt ist. Inwiefern ist denn der Krieg, die Zeit auch noch Teil unserer? Also quasi der Enkelgeneration.
Also ich kann jetzt da vor allem von mir sprechen. Ich fühle mich verdrahtet mit dieser Zeit, also Kraft meiner Geburt. In mancher Hinsicht habe ich das mit der Muttermilch mitbekommen. Mein Vater ist noch mit 17, ist da eingerückt, war dann in russischer Kriegsgefangenschaft mit 18, noch ein paar Monate. Und meine Mutter ist 41 geboren, ihr Vater ist gefallen. Und so hat es ganz selbstverständlich eine Präsenz im eigenen Leben, dass ein Großvater fehlt, dass der Vater nie mehr von zu Hause weggehen wollte, nachdem er es wieder nach Hause geschafft hatte. Wir sind kein einziges Mal in den Urlaub gefahren. Und wenn das ein Thema war, dann hat der Papa immer gesagt, ich habe die Welt im Krieg gesehen. Also ich bleibe in Wolfurt. Familie, das ist Halt, das ist Geborgenheit, das ist Sicherheit. Mein Vater hatte durch den Krieg sein Weltvertrauen verloren. Er hatte kein Weltvertrauen mehr.
Also wir kennen diese Zeit über unsere Eltern und erst recht über unsere Großeltern. Nun gibt es Wissenschaftler oder Theorien, die sagen, dass sich Kriegstraumata bis in die Gene fressen und damit auch physisch weitervererbt werden. Das ist alles im Körper gespeichert, heißt es auch in Ihrem Roman. Halten Sie das für möglich?
Ich bin sogar überzeugt, dass es so ist und glaube, dass es drum möglich war, diesen Roman zu schreiben, weil die Schrecken des Menschseins, glaube ich, ganz grundsätzlich in uns gespeichert sind. Also drum haben wir auch verborgene Ängste. Ich glaube, dass im Instinkthaften wir uns auch der Schrecklichkeit des Lebens bewusst sind. Wir sind uns auch der Schönheit des Lebens bewusst, aber das wohnt beides in uns.
Also wird das auch noch für unsere Kinder und Kindeskinder eine große Bedeutung haben?
Ja, aber ich glaube, dass das für den Mensch immer eine große Bedeutung hat, weil die Menschheitsgeschichte eben voll von Gefahren ist, von Verlusten. Ich glaube, dass wir das alles ganz tief in uns drinnen wissen, wie zerbrechlich wir sind, wie gefährdet wir sind. Und ich habe das beim Schreiben, also weil ich dann oft gefragt werde, wie haben Sie das gemacht? Und ich kann es gar nicht so gut erklären, weil ich könnte eigentlich nur sagen, mir kam vor, ich hatte Zugriff darauf.
Ihr Romanheld Veit Kolbe, der ist jemand, der als junger Soldat ja zunächst einmal scheinbar ganz unschuldig in den Krieg gerät. Doch ganz unschuldig ist er nicht. Einmal fragt ihn sein Onkel, Zitat, wer hat denn einen Beute-Citroën bis an die kasachische Steppe gelenkt und sich jahrelang im Sowjetreich herumgetrieben? Hattest du dort einen Doppelgänger? Hat sich Veit Kolbe als junger Soldat denn auch mitschuldig gemacht?
Man kann nicht 5 Jahre im Krieg gewesen sein, ohne sich schuldig zu machen. Aber ich werde jetzt in diesem Jahr 50, man kann auch nicht 50 werden, ohne sich schuldig zu machen. Also das ist so ein grundsätzliches Hineingeworfensein. Und das gibt er sich auch widerwillig dann zu, dann in unmittelbarer Reaktion auf das Zitat, das Sie vorgelesen haben. Ja, ich bin Teil dieses Krieges und der Krieg ist Teil von mir, egal was ich in diesem Leben noch tun oder sagen werde. Das ist unumkehrbar. Das ist eine Frage, die sich frühere Generationen ungern gestellt haben. Also was hat das mit Heinrich Böll gemacht, dass er 5 Jahre im Krieg war und inwiefern ist er Teil dieses Krieges dadurch? Kraft des Schicksals. Ich weiß natürlich, das Prinzip der Freiwilligkeit hat nicht bestanden, aber das ist eben dieser antike Begriff von Schicksal, dass ich in etwas hineingeworfen werde und mich dann schuldig mache, einfach weil ich dabei bin.
Sie sagten das gerade so, man kann nicht 50 Jahre alt werden und unschuldig bleiben. Für so einen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ist das aber was anderes als für uns. Oder gilt das auch für uns? Man kann nicht 50 Jahre
ja, werden. So meinte ich das. Also Leben heißt sich schuldig machen. Ich komme immer in Situationen hinein, in denen ich, egal ob ich rechts oder links gehe, irgendwo kann ich nicht allem gerecht werden. Vernachlässige ich jemanden, setze ich dann vielleicht die falschen Prioritäten. Veit Kolbe ist an sich von seinem Naturell her Zivilist und trotzdem irgendwann, also muss man sich eben entscheiden, nimmt man diese Rolle an, die einem zu diktiert ist, aufgezwungen ist und die Gefahr mit dem Hinschmeißen, die damit verbundene Gefahr ist so groß, dass man dann letztlich plötzlich findet man sich wieder als Soldat. Man ist das. Das ist ein Beruf dann auch, der ausgeübt wird. Vor diesem schrecklichen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs heißt das ganz unmittelbar, ja, ich bin Teil dieses Krieges, damit habe ich auch einen Teil der Schuld.
Das ist aber schwierig, wenn wir heute aus unserer Perspektive unseren Großvätern Vorwürfe deswegen machen, weil nicht jeder Mensch ist zum Märtyrer geboren. Das ist schwierig, damit umzugehen, oder?
So ist es. Ja, ich sage das auch gar nicht vorwurfsvoll, sondern das meine ich mit Schicksal. Das ist einfach Schicksal. Das ist unabänderlich. Viktor Frankl, der Psychotherapeut, der hat einmal gesagt, Heldentum darf nur verlangen von anderen, wer dieses Heldentum selber für sich bereits unter Beweis gestellt hat. Und das ist nur wenigen gegeben. Aber so ist eben das Leben der Menschen. Ich wollte das ganz unpädagogisch gesagt haben und ich wollte den Roman auch ganz unpädagogisch erzählen, ganz unideologisch. Aber die Schuldfrage stellt sich auch für Veit Kolbe und er bedauert das auch sehr, dass er das nicht mehr rückgängig machen kann.
Was wir im Leben versäumen, ist das Leben, haben Sie in einem Interview gesagt. Und wir müssen uns aus dem Leben zum Leben befreien. Also aus dem Leben, in das wir ohne gefragt worden zu sein hineingeworfen werden.
Ja, eben für Veit Kolbe ist das ganz unmittelbar in dieser äußersten Bedrängnis, in der sich befindet, in einer Zeit, die dem Individuellen ganz wenig Platz einräumt, dass er sein Leben versäumt. Und das gilt aber für uns in nicht minderem Maße, nur sehen wir es weniger, weil wir glauben, dass wir sehr viel Freiheit haben, dass wir selbstbestimmt sind. In Wahrheit schwimmen auch heute 90% der Menschen mit dem Strom der Geschichte. Und wie wichtig es ist, also Gestaltungsspielräume zu nutzen, wie wichtig es ist, Dinge nicht aufzuschieben, das müssen wir uns immer vor Augen halten. Und Veit Kolbe und Margot Neff, die Darmstädterin, seine Zimmernachbarin in Mondsee, aufgrund dieses finsteren Hintergrundes sind sie sich dessen viel stärker bewusst, dass sie nichts aufschieben dürfen.
Sie erzählen da auch eine wunderbare Liebesgeschichte, also vor diesem düsteren Hintergrund, denn Veit Kolbe, der sieht ja dem Tod ins Auge. Der Krieg ist für ihn der leere Raum, in dem das schöne Leben hinein verschwindet. Und der Krieg bricht sogar bei den Toten ein. Er hinterlässt überall Trümmerwelten bei den Lebenden, bei den Toten. Er macht aus Engeln Geister. Das gilt jetzt auch für Veit Kolbes Schwester Hilde. Die spielt eine wichtige Rolle in dem Roman. Sie ist schon vor dem Krieg sehr jung gestorben. Für Veit Kolb wurde sie zu einem Engel, der über ihn wacht. Doch selbst dieser Engel wird im Krieg kaputt gemacht. Auf ihrem Grab steckt der Vater ein Hakenkreuzwimpel dorthin, wo sich ihr Herz befunden hat. Greift der Krieg auch in das Totenreich ein?
Indirekt verändert sich einfach die Perspektive auf die Welt durch diese Kriegserfahrung und verändert natürlich auch das Rückblickende. Also der Veit Kolbe kommt aus einer nationalsozialistischen Familie. Offenbar war auch die sehr geliebte ältere Schwester Hilde, was das betrifft, ein Kind ihrer Familie, nationalsozialistisch eingestellt. Und für den Veit Kolbe ist dieses Umdenken, das sich in ihm vollzieht, auch zunächst ein bisschen ein Treuebruch seiner verstorbenen Schwester gegenüber, weil er immer gedacht hat, die Hilde wacht über mich, die Hilde ist mein Glücksstern. Und in Wahrheit sieht er plötzlich, wie da auch die schwarzen Raben um diesen Engel gruppiert sind. Und das gibt er auch widerwillig auf, diese Treue der geliebten Schwester gegenüber.
Also er lebt da auch, wenn er von Engeln spricht, das meint er ja ganz ernst, eine gewisse Spiritualität. Also Veit Kolbe, der ist jetzt nicht ungläubig, er ist auch nicht fromm, das kann man nicht sagen. Also er verrichtet seinen Glauben, auch am Grab seiner Schwester. Dass alle Menschen irgendwo weiterleben, das glaube ich allerdings schon. Nur weiß ich nicht wo, sagt er einmal. Ist er gläubig so im katholischen Österreich? Also er ist eher so ein Alltagsglauben hat er?
Oder wie kann man das nennen? Eine grundsätzlich menschliche Spiritualität, das ist halt in Österreich was schon ganz stark so zunächst, dass die Nationalsozialisten religionsfeindlich waren. Das dürfte bei ihm in der Familie auch der Fall sein. Aber er hat da ein tieferes Empfinden für Dinge, die er nicht versteht, die er nicht nachvollziehen kann und wo er sich dann nicht aufschwingt, dass er es wüsste, wie er das erklären kann. Und das ist die Quelle seiner Spiritualität, die er auch besitzt. Aber religiös oder gläubig im engeren Sinn, also ist er wohl nicht.
Also Sie sprachen es gerade an, das katholische Österreich spielt natürlich eine Rolle. Das Religiöse klingt in Ihrem Roman auch immer wieder so im Hintergrund an. Da gibt es Pfarrer, gibt es eine Nonne, die treten nur kurz auf, sind auf ihre Weise auch hellsichtig und pragmatisch. Die nette Nonne kann dem jungen Soldaten an der Front nur wünschen, dass er genug Aspirin zum Rauchen hat. Also das ist sehr pragmatisch. Und ein Pfarrer sagt, dass manch einer Gefahr laufe, nach diesem kurzen Erdenrausch einer grausamen Ernüchterung gegenüberzutreten. Und genauso kommt es ja auch. Welche Rolle spielen denn diese sehr kurzen Auftritte der Geistlichen?
Das ist eben auch eine nicht tagesaktuelle Rolle. Das gefällt mir natürlich am Christentum, am Katholizismus, da ganz anderen Zeiträumen denkt. Die Nazis haben auch vom tausendjährigen Reich gesprochen, aber ich habe Wanderjacken, die sind älter als das Dritte Reich geworden ist. Die sind 20 Jahre alt, das haben die nicht geschafft. Und es ist ein grundsätzlicheres Denken dann involviert, wenn Pfarrer so spricht. Wobei es gibt auch eine Szene, als er erstmals mit der Lehrerin des Evakuierungslagers Schwarzindien, also Kinderlandverschickung, hinaus nach Schwarzindien geht, kommen ihnen drei Nonnen entgegen. Und als diese Nonnen schon vorbei sind, dreht sich die eine nochmals zu ihm um und macht das Victory-Zeichen. Und er ist ganz verdattert und sie strahlt auch über das ganze Gesicht und weiß jetzt nicht, was sie ihm damit sagen möchte und geht irgendwie verdattert weiter. Das ist für Interpretationen offen im Roman.
Ja, sicher hat die Kirche auch eine sehr ambivalente Rolle gespielt.
Wobei das ich jetzt eher deuten würde schon, dass sie ihn als Soldat damit meint, aber eher kritisch, dass sie also das für sich in Anspruch nimmt, dieses Zeichen, das sie ihm gibt, nicht für ihn. Okay.
Unser Lebenskarren ist im Schlamm festgefahren. Rückwärts hängt sich der Teufel dran. Wenn Gott nicht zieht, weil wir ihn nicht vorspannen, wie können wir da herausgelangen? Das sagt auch ein Pfarrer in ihrem Buch. Ein kluger Satz, der den Menschen eigentlich sagt, Gott kommt nicht einfach so. Wir müssen ihn schon vor unseren Karren spannen, also wir müssen was dafür tun.
Ja, das sagt der Pfarrer. Und der Teufel hängt natürlich hinten am Karren dran in der Zeit. Das ist eine schreckliche Zeit. Und in gewisser Weise würde ich jetzt sogar sagen, man hat sich diesen Teufel selber an den Karren drangehängt. Also, dass es sich so vollzieht über den Menschen, das ist jetzt nicht meine Weltsicht. Ich würde jetzt, um ein anderes Bild zu verwenden, eher sagen, man hat sich freiwillig mit dem Teufel ins Bett gelegt und jetzt muss man eben irgendwie schauen, wie man aus diesem Bett des Teufels wieder herauskommt. Das ist im Jahr 44 eine ganz dringliche Frage für viele Menschen, die so langsam aufwachen aus diesem Rausch. Da ist das Jahr 44 spannend und aus der Sicht des Pfarrers ist es absolut schlüssig, dass er sagt, wir müssen Gott vorspannen, aber das heißt auch den Glauben an etwas Höheres, denn diese Verrohung, die mit Krieg einhergeht, der müssen wir etwas entgegensetzen. Also und in diesem Geist würde ich das Wort Liebe, Zuneigung, also was das Konstruktive, das Verknüpfende gegen das Zerstörende. So ist das eben ein Gesellschaftsroman und das ist ganz wichtig für mich, dass dieser katholische Geist im Roman ganz selbstverständlich auch anwesend ist. Das ist ein breites Spektrum an Stimmen, die der Roman zeigt.
Also das ist die katholische Atmosphäre in Österreich, die das ja auch ein Stück weit grundiert dann, weil ohne dem könnte man in Österreich wahrscheinlich gar nicht.
Das war sicher ständig anwesend. Also da bin ich mir ganz überzeugt. Und es ist interessant, dass während der Erste Weltkrieg die Kirchen ja geleert hat der Zweite Weltkrieg die Kirchen dann wieder gefüllt. Also es kam zu einer Rückbesinnung auf Religiosität.
Die Hölle des Holocaust zeigen Sie auch in dem Buch in einem weiteren Erzählstrang. Sie erzählen das Leben einer jüdischen Familie. Oskar Meyer, das ist der Familienvater, ist sehr gläubig. Und dieses Leben, das in Auschwitz endet, das ist auch eine große ewige Gottesklage. Am Ende betet Oskar Meyer, der bereits Frau und Kind verloren hat, Zitat, ich hoffe, die Hände der seligen Eltern sind über mir und dass der Herr unseren Peinigern alle Zähne zerbricht. Und dann schickt er all seinen lieben Küsse. Gott und Auschwitz, das wird sich nie zusammendenken lassen, oder?
Dadurch, dass ich das aus dem Moment heraus erzähle, Oskar Meyer weiß ja nicht, was mit seiner Familie passiert ist, er weiß auch nicht, was mit ihm passieren wird. In dieser Bedrängnis, in der sich befindet, weiß er noch gar nicht, was er mit Peiniger meint im Detail. Er weiß, wer seine Peiniger sind, aber das Ausmaß dessen, was sich hier vollzieht, dessen ist er sich nicht bewusst. Und ja, es ist tatsächlich etwas, was uns wahrscheinlich immer unbegreiflich bleiben kann im Verstandesmäßigen, wie der Holocaust sich zutragen konnte, wie man das zulassen kann. In dem Verständnis des allmächtigen Gottes müsse man da immer sagen, ja, aber das geht nicht, das kann man nicht zulassen, das geht nicht. Aber das weitergedacht würde das eben auch immer heißen, dass wir gar keine Freiheit haben, dass wir gar keinen freien Willen haben, dass wir gar keine Gestaltungsmöglichkeiten haben. Also ich könnte mir jetzt Gott nicht vorstellen als einer, der nur in besonders groben Fällen eingreift. Das ist offenbar nicht sein Amt, das ist nicht der Entwurf. Aber es ist auf jeden Fall ein Grund, der einen zweifeln lassen kann. Also in diesem Schrecken, in diesem Leid, das jetzt Oscar Mayer zugefügt wird.
Und der einen auch zornig machen kann. Die Deutschen sollen ihn umbringen. Er hat es von allen am meisten verdient, heißt es da über Gott.
Sagt Gott, ein Pole, der aus Polen geflüchtet ist und der aber weiß, was sich vollzieht. Und der Oscar Mayer glaubt ihm nicht. Und der Oscar Mayer sagt, dass er die Kassiden um ihr Gottvertrauen beneidet, weil das bei ihm schon angeknackst ist. Und dann sagt der Pole, die Deutschen sollen ihn umbringen, er hat es von allen am meisten verdient, weil dieser Pole schon weiß, dass er seine Familie verloren hat.
Da wird Gott zum Opfer, aber auch zum Täter in so einem Vorwurf.
Ja, wenn ich gläubig bin, dann hoffe ich doch, dass Gott mich zu Gutem führt und das auch in diesem einzigen Leben, das wir im Moment haben, also dieses irdische Leben. Das andere ist, wie soll man sagen, zunächst ja nur ein Versprechen, das sich aber im Leben noch nicht eingelöst hat. Das ist schon ein bitter, diese Zerstörung von Lebensfreude, von Lebensglück. Und das ist eine Hiob-Geschichte. Also das ist nicht vielen gegeben, dass sie inmitten all dieser großen, schmerzhaften Verluste ihr Vertrauen in was auch immer nicht verlieren. Ob das jetzt Weltvertrauen ist oder Gottvertrauen. Für mich ist das was Ähnliches, Weltvertrauen und Gottvertrauen.
Da gibt es ja diese großartigen Stellen im Alten und Neuen Testament, die genau das formulieren, auch in eine poetische Sprache, in Psalmen, diese Vorwürfe quasi wie Litaneien Gott vor die Füße legen. Und das taucht in solchen Momenten natürlich auch auf.
Das ist mein katholisches Erbe, das da immer im Roman anwesend ist. Mein Denken ist davon geprägt, das ist so.
Sie zeigen aber auch, nicht zuletzt über die Geschichte von Oscar Mayer, die zerstörerische Kraft des Krieges, der Holocaust natürlich. Treue und Vertrauen, diese Wörter zerstört der Krieg. Der Krieg macht auch die Sprache kaputt. Wie kann es denn gelingen, eine neue Sprache zu finden, nach Kriegsende quasi auch die Welt neu zu erschaffen, mit den alten zerstörten Worten?
Das war für mich auch eine Herausforderung beim Schreiben, dass ich mich der Sprache dieser historischen Zeit nicht anbiedern wollte und als Schriftsteller, ich sage jetzt einmal als Hölderlin-Preisträger, auch in der Verantwortung bin, sehr sprachbewusst an so einen Roman heranzugehen und Bewusstsein zu schaffen, also Wörter zu verwenden, die den Blick wieder öffnen, die einen nicht einschläfern. Es gibt einfach so eine abgegriffene, entleerte Sprache. Und da gehört dann in manchen Zusammenhängen auch das Wort Treue dazu, dass wir leichtfertig dann verwenden, es irgendwie entleert. Aber manchmal, wenn man Dinge neu formuliert, dann bringen sie einem es wieder besser zu Bewusstsein, was gemeint ist.
Also so ein Begriff wie Treue, der ja unter den Nationalsozialisten quasi zerstört worden ist. Wenn wir den in einen Sprachkontext stellen, können wir ihn quasi wieder zur Wiederauferstehung bringen?
Ich würde einfach sagen, ich versuche die Dinge anders auszudrücken, dass ich das Wort in diesem Zusammenhang dann einfach meide, weil es dort definitiv belastet ist und ich es nicht frei verwenden kann. Dann heißt das, ich muss es anders ausdrücken. Ich kann dann einfach vielleicht das Wort Freundschaft in gewissen Zusammenhängen vorziehen, weil Freundschaft, das ist ein unbelastetes Wort.
Julian, ein junger Mann in Ihrem letzten Roman, Selbstporträt mit Flusspferd, jetzt Veit, der Romanheld in dem neuen Roman. Das sind ja auch sowas wie zwei junge Pilger, deren Weg ins Leben Sie beschreiben. Sie haben einmal gesagt, mich interessiert das junge Erwachsenenalter, die Krise der Erfahrung. Menschen auf dem Weg, ja, vielleicht zu einer Erlösung. Ist Veit Kolbe da auch die Fortsetzung von Julian und der Krieg die extremste Erfahrung, die ein junger Mann machen kann?
Er macht auf jeden Fall eine Entwicklung durch. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn einer 5, 6 Jahre in Uniform steckt, zumal damals ein Zwangssystem, in dem man weniger Entfaltungsmöglichkeiten geboten bekommt, das hemmt die Entwicklung ungemein. In dem Moment, in dem er da vom Krieg zur Seite geschleudert wird und sich in Mondsee ein bisschen aufrappeln kann, hat einen Entwicklungsschub. Er versucht, das Versäumte nachzuholen. Er versucht, die kleinen Freiheiten, die ihm geboten sind, zu nutzen. Und er ist ein aufmerksamer, kluger Kerl. Und ja, es ist eine Form von Erlösung, nämlich dass er sich auf eigene Beine stellt, dass er auf sein eigenes Denken vertraut. Im Zusammenhang mit einer ganz wichtigen Figur im Roman, der Brasilianer, das ist ein Nachbar, ein Gärtner, der hat ein Gewächshaus, der züchtet Tomaten und Orchideen, dass er sich ganz beiläufig mit diesem Brasilianer, der ein sehr kritischer Geist ist, dass er sich mit dem befreundet und dann fragt er sich, wer hat jetzt eigentlich wen zum Freund gewählt, doch eher ich ihn als er mich. Und daraus entsteht für ihn dann an einem bestimmten Punkt der Erzählung auch eine Verpflichtung.
Und dieser Brasilianer, der sagt, also das kommt gleich zweimal in Ihrem Roman vor, ruhig wird das Herz erst, wenn wir geworden sind, was wir sein sollten. Das heißt, dann sind wir eins mit der Welt, dann sind wir ruhig. Dieser Brasilianer, von dem Sie gerade erzählt hatten und über den wir jetzt noch lange sprechen könnten, wir haben leider nicht so viel Zeit, das ist ein ganz lebenskluger Mensch. Dieser Satz, wie gesagt, taucht gleich zweimal auf. Ist das so eine Art Lebensrefrain?
Ja, das wussten schon die alten Griechen. Erkenne dich selbst. Also nur wenn du dich selber annimmst als der, der du bist, kannst du deine Möglichkeiten auch nutzen. Dann, wenn du bei dir bist, klar, dann wird das Herz ruhig. Aber das meine ich damit, Sprache, das ist eben was Tolles, wenn ich sage, erkenne dich selbst, gut. Aber wenn ich sage, ruhig wird das Herz erst, wenn wir geworden sind, was wir sein sollen, dann kommt mir das stärker zu Bewusstsein. Und der Brasilianer ist eine tolle Figur. Der ist relativ spät in den Roman hineingekommen, jetzt im Nachdenken darüber. Und als der Brasilianer vor mir stand, wusste ich, dass ich mit dem Schreiben bald beginnen werde.
Es ist aber nicht so einfach herauszufinden, was wir sein sollen. Das ist die große Schwierigkeit, vor der wir alle stehen.
Ja, oder? Und dafür braucht man ein ganzes Leben.
Und vielleicht auch ein Brasilianer, der einem ein bisschen hilft dabei.
Das ist unglaublich wichtig. Und der Veit hatte das zu lange nicht. Der Brasilianer erkennt das sofort. Und er sagt einmal zu ihm, Veit, du kommst mir vor wie eine Pflanze, die man einmal umtopfen sollte.
Ich weiß, es sind schon ereignisreichere Geschichten von der Liebe erzählt worden. Und doch bestehe ich darauf, dass meine Geschichte einer der schönsten ist. Nimm es oder lass es. Das sagt auch Veit Kolbe, der Ich-Erzähler in dem neuen Roman von Arno Geiger. Und der junge Soldat Veit Kolbe hat recht. Seine Liebesgeschichte ist eine der schönsten. Davon können Sie sich selbst überzeugen, wenn Sie den Roman von Arno Geiger mit dem Titel Unter der Drachenwand lesen. Eines der ganz großen Bücher in diesem Frühling, das lange nachhallt und das ich Ihnen unbedingt empfehlen kann, Unter der Drachenwand, ist im Hansa Verlag erschienen. Das Buch hat 480 Seiten, kostet 26 Euro. Vielen Dank, Herr Geiger, für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schröer.